Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Anpfiff bei Media and Sports 17:15. Ich habe schon mal erklärt, wieso. Schon des Öfteren bei unserem Gast heute passt Anpfiff noch besser. Hallo Uli.
Hallo Christian. Ja, das passt in der Tat, auch wenn es lange her ist.
So, wer es nicht erkannt hat, Uli Potowski, Urgestein, Anpfiff-Moderator. Anpfiff war die erste Fußballsendung im privaten Fernsehen. Darüber sprechen wir im Verlauf natürlich. Aber wenn ich nur Hallo Uli sage, was sind denn da wohl so meine Hintergedanken?
Ach, darauf soll ich jetzt antworten, auch das noch. Ja. Also du forderst mich ja jetzt hier
natürlich.
Gleich.
Natürlich.
Also wenn du Hallo Uli sagst, fällt mir ein, also das ist jetzt vielleicht gar nicht so in deinem Sinne. Ich habe mal eine Radiosendung über viele Jahre gemacht, die hieß auch Hallo Uli. Also das fällt mir dabei ein.
Darauf wollte ich hinaus. Also der Mann hat Radio gemacht, der Mann macht Bücher, der Mann macht Hörbücher, der Mann macht, was macht dieser Mann eigentlich nicht? Über all das wollen wir sprechen. Anfangen möchte ich allerdings, und ja, jetzt sind es tatsächlich 68 Jahre her, da wo alles begann, Uli.
Ja. Wo alles begann, in der Weltstadt Gelsenkirchen, gebürtiger Schalker, und das ist jetzt nochmal der kleine, aber wesentliche Unterschied, also groß geworden im Stadtteil Schalke.
Das heißt, für alle, die sich jetzt nicht so auskennen in Gelsenkirchen, wie weit weg vom Stadion?
Ja, jetzt wird's interessant, Christian. Also das erste Stadion, das war natürlich für mich die Glückaufkampfbahn. Das erste Bundesligastadion vom FC Schalke 04. Das war entfernt, fußläufig, 20 Minuten etwa. Später dann, als das Parkstadion gebaut wurde, das war ja sozusagen auf der anderen Seite des Rhein-Herne-Kanals, und das war auch schon nicht mehr Schalke, sondern Gelsenkirchen-Buhr, da ging man so 40 Minuten hin.
Jetzt kommt mal der Querverweis auf Hashtag Books and Sports. Da hatten wir in Ausgabe 22 Ben Redelings. Und wir haben gelernt und waren alle überrascht, dass Ben Redelings uns erzählt hat, ursprünglich sollte das Gelsenkirchener Parkstadion eigentlich Ruhrstadion heißen. Und der VfL Bochum war aber schneller. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das Urgestein, das Gelsenkirchener Urgestein, ob du das kanntest, das wusstest.
Nein, das höre ich definitiv in dieser Form zum ersten Mal, oder ich habe es verdrängt zwischenzeitlich. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe immer gedacht, das sollte Stanley Buda Stadion heißen. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte.
Lass uns zurückgehen, jetzt nicht 68 Jahre zurück, aber der kleine Uli. Der kleine Uli wurde eingeschult mit 6, gehe ich mal von aus. Erzähl mal ein bisschen, vieles wissen die Zuhörer ja auch, aber vieles vielleicht auch nicht. Und was ich weiß, dass diese ganzen Jungen alle sagen, boah, Uli Potowski, wow, das will ich mir unbedingt anhören. Ja, bitte, jetzt hört mal zu, wie aus dem kleinen Uli dann tatsächlich was
wurde. Du hast es ja schon gerade gesagt, Christian, groß geworden in diesem etwas merkwürdigen Stadtteil Schalke. Mein Vater war Bergmann, aber da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ein Bergmann der einfachsten Art, man könnte auch sagen Hilfsarbeiter. Also das heißt dann im Umkehrschluss, wir waren eine nicht arme Familie, aber definitiv nicht reich. Niemals gemeinsam als Familie in Urlaub. Ist ja für viele auch unvorstellbar heutzutage. Das erste Fernsehgerät gab es 1960. Es war alles ein bisschen mühsam bei uns. Und mit 6 Jahren, richtig, bin ich zur Johannesschule in Gelsenkirchen-Schalke gegangen, eingeschult worden. Und das war damals die sogenannte Volksschule. Und die hat man in jenen Jahren 4 Jahre besucht. Und dann musste man sich entscheiden, oder die Eltern mussten sich entscheiden, ob man zur Realschule geht oder zum Gymnasium. Aber da ich noch einen Bruder hatte, der 3 Jahre älter war, es war einfach beschlossene Sache. Also es reicht, wenn einer die Realschule besucht und der andere, der soll mal brav dann zur, ich weiß gar nicht, wie haben wir das denn genannt damals? Hauptschule hieß das noch nicht. Ich glaube, das hieß weiter Volksschule. Dann bin ich vom 5. bis 9. Schuljahr zu dieser Schule gegangen, natürlich auch sesshaft in Gelsenkirchen-Schalke. Allerdings im letzten Jahr meiner Schulzeit sind wir umgezogen nach Gelsenkirchen-Hessler. Und wer sich so ein bisschen auskennt in der Fußballhistorie, da sind große, große Spieler groß geworden, also viel groß. Und der aktuellste von all denen ist Gündoğan. Das ist einer von Hessler 06. In dem Verein habe ich dann später auch Fußball gespielt. Es ist auch nicht weit weg von Schalke. Es sind ja 10 Minuten mehr zum Parkstadion vielleicht. Aber da bin ich dann endgültig groß geworden und durfte dann dort bis zum 9. Schuljahr, ja, Volksschule bleiben. Nie eine Fremdsprache gelernt zum Beispiel. Und ja, als ich dann 15 war, da hieß es dann, so Uli, genug zur Schule gegangen, jetzt heißt es mal, das Elternhaus ein bisschen entlasten. Und das bedeutete damals, dass man, ja, dass die kleine Wohnung, 62 Quadratmeter, mit 3 Kindern, das ist schon eng, die zu verlassen, einen Weg zu finden, dass für die anderen mehr Platz da war. Und das bestand dann in der grandiosen Idee, dass ich die Lehre eines Kochs tatsächlich durchgezogen habe. Und das war gleichbedeutend damit, dass man nicht mehr zu Hause wohnte, sondern da, wo die Lehrstelle war. Und das war das berühmte Schloss Horst in Gelsenkirchen, direkt an der damaligen Galopprennbahn. Und Horst war auch eine gute Fußballadresse. Da gab es den STV Horst Emscher, war immer so die zweite Kraft in Gelsenkirchen nach Schalke. Und auch mal deutscher Amateurmeister gewesen, wobei die wenigsten wahrscheinlich wissen, was eine deutsche Amateurmeisterschaft ist. Olaf Thon zum Beispiel ist da groß geworden und da habe ich dann bis zu meinem 18. Lebensjahr, also zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr, treu und brav, obwohl ich keine große Lust dazu hatte, den Beruf des Kochs erlernt.
Also du hast tatsächlich richtig kochen gelernt. Kannst du denn heute noch kochen, außer Spaghetti Bolognese und Rührei, oder?
Ach, ich behaupte, dass ich das noch ganz gut kann. Ich mache es nicht sonderlich gerne, um ehrlich zu sein, weil ich ein fauler Hund bin und mich lieber bekochen lasse. Aber so an ganz besonderen Tagen oder wenn ich mal die Lust dazu empfinde, dann stelle ich mich schon mal hin und versuche mich an das zu erinnern, was ja dann auch schon mehr als 50 Jahre her ist. Aber manchmal fallen mir da noch ein paar Kniffe ein und ich habe ja auch, ich glaube, zweimal mitgemacht bei dem sogenannten perfekten Promi-Dinner. Habe einmal einen grandiosen zweiten Platz erreicht, völlig zu Recht, und einmal haben sie mich komplett beschissen. Da bin ich nur Vierter geworden, aber das so als kleines Geheimnis. Jeder, der da sonst gekocht hat, hatte professionelle Hilfe und ich nicht. Aber das ist ein großer Schicksalsschlag in meinem Leben gewesen. Vierter im Promi-Dinner.
Ähnlich wie Let's Dance. Aber
naja, jetzt bitte keine Vergleiche zu Let's Dance, weil kochen, das kann ich und konnte ich auch in der Sendung, aber tanzen, das konnte ich nie. Also insofern, da war es schon gerecht, dass ich da der schlechteste Tänzer aller Zeiten war. Das war schon gerecht.
Aber auch einer der beliebtesten. Was wurde denn so vor 50 Jahren gekocht? Oder was war es für eine Küche, wo du gelernt hast? Wenn wir jetzt an Koch denken, hat man natürlich sofort die weißen Mützen und Amuse-Gueule und was weiß ich was alles vor Augen. Was wurde da als Koch?
Gute Frage. Amuse-Gueule, das gab es, glaube ich, damals jedenfalls bei uns noch nicht.
Da gab es ein Süppchen.
Ja, man nahm ein Dreigangmenü bestehend aus Suppe, Hauptgericht, Dessert, das war so der Klassiker. Und da, wo ich gelernt habe in diesem Schloss Horst, das war schon für Gelsenkirchener Verhältnisse gehobene Gastronomie. Und guck mal, das ist über 50 Jahre her, aber ich erinnere mich dran. Das teuerste Gericht auf der Speisekarte war Chateaubriand Sauce Bernaise Pommes Dauphine. Das gab's aber immer nur für 2 Personen, weil Chateaubriand ist ja ein Rinderfilet im Ganzen gebraten. Das wird man alleine in der Regel nicht essen, außer vielleicht Alexander von der Gröben, guter Kumpel von mir. Und das kostete zur damaligen Zeit 40 D-Mark. Das war aber ein richtiges Vermögen. Also das wurde auch sehr selten bestellt, weil auch damals war das für Gelsenkirchener Verhältnisse relativ teuer. Aber so 2-3 Mal im Monat durften wir uns dann an das Chateaubriand heranwagen, was immer eine besondere Kunst war. Da gab es ja noch nicht diese technischen Hilfsmittel wie heute. Da musste man wirklich noch nach Gefühl braten und backen und das Rinderfilet im Ofen wirklich so auf den Punkt zu bringen, dass es nicht zu blutig ist. Und aber auch natürlich nicht durchgebraten ist. Große Kunst. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich bei meiner Prüfung musste ich schottische Graupensuppe kochen. Das war meine Prüfungsaufgabe. Und die schottische Graupensuppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie natürlich vom Lamm her hergestellt wird. Das ist ganz wichtig. Also Hammel, Lamm, das ist so die Grundbasis für die schottische Graupensuppe.
Jetzt kenne ich Uli seit 35 Jahren und die Geschichte höre ich tatsächlich das allererste Mal. Wie ging es dann nach der Kochlehre weiter? Also die Prüfung hast du natürlich grandios bestanden und dann?
Ja, witzigerweise habe ich noch das Lehrzeugnis, den Gesellenbrief, der liegt sogar hier noch bei mir in der Schublade. Witzig, dass ich den irgendwann mal wieder gefunden habe. Normalerweise bin ich nicht der Mensch, der solche Dinge groß aufbewahrt. Und es war wirklich so.
Geschweige denn, der
Praxis,
ihn wiederfindet, aber das nur so.
Also ich war wahnsinnig überrascht. Praxis 3. Theorie 2. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte einen Kollegen, der in der gleichen Zeit die Lehre absolviert hatte wie ich und der war tausendmal besser und ehrgeiziger und der ist auch bis zu seinem beruflichen Ende Koch geworden. Der hat alles, ein guter Koch wird, hatte aber in der Prüfung exakt die gleichen Ergebnisse wie ich und da war ich sehr froh drüber und habe damals schon gedacht, siehst du, du musst nicht immer alles an Energie einsetzen, es lohnt sich gar nicht. Manchmal reicht es auch, improvisieren zu können. Ja, aber ich hatte dann damals schon in der Zeit Lust darauf, eigentlich Musiksendungen zu moderieren. Und das war so die Zeit der Discjockeys, 67, 68, 69. Aber die Discjockeys damals ist nicht vergleichbar mit dem, was man heute unter einem Discjockey versteht. Wir mussten, oder die Discjockeys damals haben noch jede Platte angesagt, jede einzelne Platte. Also da hieß es dann zum Beispiel, so heute eröffnen wir den Tanzabend mit Creedence Clearwater Revival und Hey Tonight als Beispiel. Oder man hat kleine Geschichten erzählt über die Interpreten. Und das war etwas, was ich sehr geliebt habe und habe das so ganz nebenbei in der Zeit immer in einem Jugendheim gemacht, in einem katholischen Jugendheim. Und habe aber gehört Radiosender wie Radio Nordsee International und Radio Luxemburg, weil damals gab es ja keinen privaten Hörfunk. Also das war ein großes Abenteuer, diese genannten Sender zu hören, weil man hörte die über Kurzwelle oder Mittelwelle und das rauschte auch. Aber ich fand das immer toll, wenn die Engländer, hier ist die Nummer 1 aus der englischen Hitparade, Dave D. Dozy, Beaky Mick and Titch mit Hold Tight. Und das hat mich fasziniert. Und so wollte ich unbedingt gerne machen. Wie gesagt, habe das nebenbei so ein bisschen in Jugendheimen gemacht. Und dann kam mir irgendwann mal so ein Jahr vor Ende meiner Lehrzeit, das Schicksal spielte mir in die Karten, weil ich habe es gerade mal, glaube ich, in einem Nebensatz, neben dem Schloss Horst gab es die Galopprennbahn. Und da bin ich mal 17 und habe eine sogenannte Dreierwette abgegeben, wo man voraussagen musste, welches Pferd Erster, Zweiter, Dritter wurde. Und ich habe tatsächlich 2,50 Mark investiert und was soll ich groß erzählen, gewonnen. 821 Mark. Das war damals, ich weiß die Summe ganz genau noch, das war ein Vermögen. Und davon habe ich mir dann ein TK21 Grundig gekauft. Das wird jetzt wirklich nur Insidern und älteren Menschen was sagen. Das war ein Tonbandgerät der Firma Grundig aus Nürnberg. Und dann habe ich angefangen, auf diesem Tonbandgerät meine eigene Stimme kennenzulernen. Habe das so ein bisschen geübt, wie die anderen Kollegen das da auf der Kurz- und Mittelwelle auch gemacht haben. Und als ich dann 18 war und die Lehre beendet hatte, da habe ich mich dann tatsächlich getraut, bei Radio Luxemburg in Luxemburg anzurufen. Aber es ist natürlich nicht einfach. Ich habe, glaube ich, 6, 7, 8 Versuche gebraucht, bis dann wirklich zufällig, purer Zufall, Frank Elstner am Telefon war. Und ich ihm meinen Wunsch mitteilte, ich würde gerne Radiomoderator werden. Und er hat mich gefragt, ja, wie alt sind Sie? Was haben Sie bisher gemacht? Und dann musste ich ja sagen, 18, Koch gelernt. Ich weiß noch, wie heute der erste Satz, der mir entgegensprang, war, ja, wir haben eine gute Kantine und gute Köche. Köche brauchen wir nicht. Und daraufhin musste ich ihm dann nochmals erklären, ja, ich würde gerne zu Ihrer Sprechermannschaft gehören. Und dann fand er das so faszinierend, dass ich mich getraut hatte, da anzurufen. Und er meinte dann irgendwann, also die Chance, dass wir sie nehmen, ist 1 zu 1000. Aber wissen Sie was, das imponiert mir, dass Sie hier so lange hinterher telefoniert haben. Kommen Sie mal nach Luxemburg und stellen Sie sich mal vor. So einfach war das damals. Ich durfte dann nach Luxemburg fahren.
Wunderbar. Und dann, wie ging's dann weiter? Also ich habe ja tatsächlich auch bei RTL mir meine ersten Spuren verdient als Praktikant, weil wir beste Schülerzeitung geworden sind damals. Und dann war Preisausschreiben, war tatsächlich der Gewinn, 2 Wochen Praktikum bei RTL.
Wie, du warst also, damals in der Villa Luwini?
Ich war tatsächlich, ja, auch da. Also das war schon, wir waren, wie gesagt, beste Schülerzeitung. Dann haben wir einen Tag gewonnen und dann habe ich dem damaligen Chefredakteur, damals war ich ja ein bisschen frecher, gesagt, ey, was ihr hier könnt, das kann ich schon lange. Und dann sagt er, okay, dann bin ich jetzt mal der Trainer von, ich glaube, er wäre der Trainer von Borussia Mönchengladbach, interview mich mal. Und dann habe ich 10 Minuten Volker Kösters alias Jupp Heynckes interviewt. Und danach sagt er, okay, Junge, mach 4 Wochen hier Praktikum. Und dann bin ich dann später, als wir uns kennenlernten, wieder über Volker Kösters gestolpert. Fast gestolpert. Und so ging es dann bei mir weiter. Aber wir sind bei dir. Also dann.
Ja, aber ich finde das so faszinierend, dass du gerade so einen Namen nennst von einer Person, die mir sehr geholfen hat und die mich auch geprägt hat. In der einen oder anderen Angelegenheit, also Volker Kösters, das war schon ein ganz außergewöhnlicher, sage ich mal. Ja, bei mir ging es dann so weiter, dass ich dann nach Luxemburg gefahren bin, stand da vor dieser großartigen Villa Luwini, auch für viele nicht vorstellbar.
Aber ich muss jetzt kurz dazwischen gehen. Das war überhaupt nicht abwertend gemeint über Volker Kösters. Ich habe dem zu verdanken und immer wenn es um
schwieriger Mensch, keine Frage, aber das nein, man kann auch ich sag ja auch ein sogenannter Journalist. Volker war natürlich ein Boulevardjournalist durch und durch. Man muss ja da auch noch mal trennen, wobei ich da nichts Negatives über gut gemachte Boulevardzeitungen oder Boulevardradio oder Boulevardfernsehen sagen möchte. Aber Volker ist schon ein ganz besonderer Mensch, absolut. So, aber wie war das jetzt bei mir? So, ich war dann da bei Radio Luxemburg und vor der Villa Luwini und das war ein irres Gefühl, weil Radio Luxemburg hatte damals unvorstellbar, wer sich mit auskennt, so etwa 10 Millionen Hörer pro Stunde. Das ist unvorstellbar. Das schafft kein Fernsehsender heute, höchstens mal bei was weiß ich, Olympischen Spielen oder Fußball-Weltmeisterschaften. Also das sind Zahlen, die für einen Radiosender nie wieder erreichbar sein werden. Und diejenigen, die da gearbeitet haben, das waren in der Zeit die angesagtesten Menschen im Radio und in den Medien, wie Camillo Felgen zum Beispiel oder Jochen Pützenbacher oder Helga Guiton und natürlich Frank Elstner und was weiß ich, wer da alles gearbeitet hat. Ich habe mich in Empfang gesagt, so junger Mann, jetzt wollen wir mal ggucken, ob Sie Radio können. Und das ist jetzt so eben das, was du gerade erzählt hast mit Volker Kösters. Frank hat mich in eine Kabine gesetzt. Damals war das noch so, dass mit Technikern gearbeitet wurde, eine Glasscheibe dazwischen. Frank sagte mir auf den Kopfhörer, so junger Mann, stellen Sie sich mal vor, Sie sind der Moderator unserer Sendung Autofahrer unterwegs. Es gibt einen Stau zwischen Köln und Dortmund. Alle Leute hören Radio Luxemburg. Unterhalten Sie diese Leute mal 5 Minuten ab jetzt, aber Sie dürfen nichts über sich selber erzählen. Das ist schwer. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ehrlich nicht, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe irgendwie 5 Minuten es geschafft, am Stück zu reden. Was, weiß ich nicht mehr. Und dann kam das, was du gerade erzählt hattest mit Volker. Denn Frank sagte, passen Sie auf, junger Mann, jetzt kommen Kollegen und die stellen berühmte Persönlichkeiten dar und die müssen Sie interviewen. Und die erste Persönlichkeit ist der Präsident der Deutschen Bundesbank. Und ich schwöre dir, mit 18 Jahren, also Jupp Heynckes hätte ich auch interviewen, Präsident der Deutschen Bundesbank, das war artfremdes. Trotzdem habe ich dem dann ganz blöde Fragen gestellt, so wie, wie wäre es, wenn Sie Ihre Frau Schein drucken würden, könnten Sie das, wenn Sie da als Präsident der Deutschen Bundesbank mal 1000 Mark mitnehmen, würde das einer merken, was macht man da eigentlich den ganzen Tag, was ja immer eine sehr legitime Frage ist, wenn man das gar nicht so genau weiß. Und dann hat der Kollege da nett drauf geantwortet und dann kam noch 3, 4 andere Interviews, also unter anderem auch über Fußball. Und der letzte Gesprächspartner, da sagte der Frank, so, jetzt kommt zu Ihnen Udo Jürgens, der hat eine neue Platte. Der Teufel hat den Schnaps gemacht und interviewen Sie den mal. Und jetzt dachte ich natürlich, jetzt kommt ein Kollege rein. Aber Pustekuchen, Udo Jürgens war an dem Tag tatsächlich in Luxemburg, stellte die neue Platte vor und er kam zu mir ins Studio und ich war natürlich wie vom Donner gerührt. Aber er hat das ganz fantastisch gemacht und das Schöne war, wir haben uns danach im Leben noch ein paar Mal getroffen. Und das fand ich immer toll. Udo Jürgens konnte sich an diese Testaufgabe, an dieses Testinterview immer erinnern. Das war ganz groß von ihm. Ja. Und dann hat der Frank irgendwann gesagt, so nach einer Stunde, um das Ganze jetzt wirklich abzuschließen, junger Mann, wann Sie anfangen? Und das war der Start in mein Medienleben. Und mit 18 Jahren habe ich dann unter anderem, ja, das haben ja die jungen Leute machen dürfen, Hallo Nachtarbeiter mit Uli. Und dann habe ich nachts in den Studios von Radio Luxemburg gesessen und habe mich da entfalten dürfen. War eine wunderbare Zeit.
Gab es da schon Werbung im Radio?
Ja, Christian, unvorstellbar, wie das damals war. Radio Luxemburg hat sich ja nur dadurch finanziert und beispielsweise, da gab es auch eine Sendung, die hieß Hits aus aller Welt, Swinging Creeper war das sogar. Also du musst dir vorstellen, die Musik läuft und dann sagt man, hallo, es ist 15 Uhr, jetzt kommen die Hits aus aller Welt. Mein Name ist Uli und bevor wir jetzt die Hits aus aller Welt starten, trinken wir erst gemeinsam eine gute Tasse Educho-Kaffee. 500 Gramm jetzt bei Ihrem Educho-Händler für 2,98 Mark. So war das, man hat zum Teil die Werbung, nicht immer, aber zum Teil selber gesprochen. Und das war natürlich für die Firmen die beliebteste Werbeform, weil das sehr natürlich, sehr persönlich war. Also so war das bei Radio Luxemburg.
Dann bist du weit vorn bei dieser kleinen Rubrik, die es hier gibt, bei den Breaks. Da bist du ja ganz weit vorn. Die schönste Werbeansage, dann jetzt, Uli, und dann geht's genau in die. Und bitte.
Capri-Sonne, jetzt neu. Capri-Sonne, aber auch für unterwegs ideal im Plastikbeutel. Capri-Sonne, jetzt, jetzt, jetzt oder so ähnlich.
So viel Capri-Sonne konnte ich gar nicht trinken. Also Capri-Sonne, wenn ihr was schicken wollt, weil ihr es jetzt gehört habt, zufällig kontakt@sprengerspricht.de. Da gibt es dann die Adresse für die nächsten Kisten. Wir sind bei der Nachtsendung bei RTL. Wie ging es dann von der Nacht weiter?
Ja, man hat gelegentlich die Chance bekommen, wie ich gerade schon erwähnt habe, wenn ein arrivierter Kollege Urlaub gemacht hat, dann hat man auch Hits aus aller Welt gemacht oder irgendwelche anderen Sendungen. Und ich bin dann aber nach wenigen Jahren, habe ich dann den Sprung gemacht nach Italien, witzigerweise, zu einem italienischen Sender, weil ich da hoffte, noch mehr, viel mehr machen zu dürfen. Radio Brennero International, toller Titel, war im Grunde genommen das gleiche Modell wie Radio Luxemburg. Wir saßen in Vipiteno, Sterzing, Südtirol, Italien und sendeten von da aus für Deutschland. Es lief auch eine ganze Zeit lang ganz gut. Allerdings, irgendwann mal haben die Südtiroler Grünen die Sendemasten abgesägt, die da irgendwo in den Bergen standen. Und dann war auch Schluss mit Radio Brennero International. Und ich habe dann beschlossen, so jetzt gehe ich wieder zurück ins Ruhrgebiet und habe mich beim Westdeutschen Rundfunk gemeldet, beim damaligen Sportchef Hörfunk Kurt Brumme, eine der größten Stimmen, The Voice of Germany, so hat er sich selber genannt im deutschen Radio. Der Erfinder übrigens der Konferenzschaltungen, also weit vor Sky oder Premiere, also der hat das erfunden fürs Radio. Und ja, an den habe ich mich gewandt, so nach dem Motto, Herr Brumme, ich habe Radio gemacht bei Radio Luxemburg in Italien, aber ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Sport machen wollen. Also so sinngemäß war das. Und Brumme war dann, das war so ähnlich wie mit Frank Elstner, kommen Sie doch mal nach Köln. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das was für Sie ist, wenn Sie da Roland Kaiser und die Bee Gees bisher angesagt haben, aber wir gucken mal. Und dann musste ich an einem Samstagnachmittag ins alte Köln-Müngersdorfer Stadion. Köln spielte VfB Stuttgart, gewann auch 2-1 und da waren 6, 7 Kollegen, die alle so 7, 8, 9, 10 Minuten zur Probe kommentiert haben. Und das Witzige war, am Montag darauf rief mich Brumme an und sagte, so Potowski, der hatte die Nachnamen anzuquatschen, so Potowski am nächsten Samstag gegen Borussia. Und ich dachte, jo, noch eine Probereportage. Und ich habe wirklich immer viel Glück gehabt. Und er sagte dann nur, nein, das hat mir gefallen, was Sie da gemacht haben bei Köln gegen Stuttgart. Ab sofort gehören Sie zu unserem Team. Und schon war ich Hörfunkreporter Sport beim Westdeutschen Rundfunk. So einfach ist das.
Das Spiel gerade nochmal, da hatten wir einen kurzen Aussetzer, gerade das Spiel nochmal erwähnen, bevor ich, erwähne nochmal kurz das Spiel.
Also das erste Spiel, das ich dann machen durfte, war Borussia Mönchengladbach gegen den MSV Duisburg. Endstand 4:2 für die Fohlenelf.
Das weißt du auch noch alles. Wer gehörte damals so mit zur Riege?
Zur Reporterriege?
Ja.
Ja, da war natürlich der unvergleichliche Eddie Körper, einer der berühmtesten Eishockey-Reporter dann auch, an den ich mich gut erinnere. Natürlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war auch Manni Breukmann schon mit von der Partie. Ja, der war dabei, ganz sicher. Und natürlich Jochen Hageleit, eine der ganz großen Hörfunk-Legenden. Also die waren da alle mit unterwegs und war eine großartige Zeit. Hörfunk ist ja meiner Meinung nach immer noch das direkteste Medium. Und was das Tolle ist am Hörfunk, keiner kann dir vorwerfen, du quatschst zu viel, weil du musst leider reden. Das geht nicht anders.
Das ist ja das Schöne hier am Podcast. Deshalb mag ich ja auch so gerne Podcast, weil da kannst du auch ohne Ende und am Stück reden. Du kannst es nebenbei hören. Und Radio durfte ich ja auch mal machen. 2006 bei der WM habe ich das kennengelernt, wie schön das ist. Damals gab es auch noch wenig Internet. Also das heißt, du konntest da richtig vorlegen und den Leuten auch zeigen.
Habe ich dir nicht den Job besorgt? Irgendwas habe ich da im Hinterkopf.
Nee, das war...
Na, wo,
weiß ich
für wen
gar
hast du,
nicht mehr.
Für das wen hast du gearbeitet?
Für die ganzen privaten Radiostationen.
Ja, den Job habe ich dir besorgt. Guck mal nach in deinen Unterlagen.
So, das muss ich wieder rausschneiden, aber das habe ich noch nicht gelernt, wie das geht. Nein, ich habe dir, also ohne Flachs jetzt, ich habe dir viel zu verdanken. Auch deshalb war es mir natürlich eine Ehre, hier reinzukommen. Das heißt, dass du, mit dir hier zu sitzen, so meine ich das jetzt. Das heißt, wir kommen dann darüber auch, wie ging es dann weiter vom WDR Radio? Dann kam halt irgendwann das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, oder?
Ja, 1984, war in den ersten Tagen des Jahres 1984 sprach mich ein ehemaliger Radiokollege von Radio Luxemburg an, so nach dem Motto, hör mal, wir machen Fernsehen jetzt in Luxemburg, hättest du nicht Lust für uns zu arbeiten? Und ich weiß das noch wie heute. Meine erste Reaktion war, um Gottes Willen, jetzt kommt der alte Gag, ich habe das Radiogesicht schlechthin, also das Radio liegt mir, Stimme ist auch einigermaßen okay, aber jetzt Fernsehen zu machen, eigentlich nicht. Und was seid ihr überhaupt für ein Sender? Nie von gehört, dass RTL auch Fernsehen macht und das kannte ja auch niemand. Das war ja nur zu empfangen am Anfang im Saarland, Rheinland-Pfalz, in kleinen Teilen von Belgien und Frankreich, das war alles und in Luxemburg natürlich. Man vielleicht maximal die technische Reichweite, um 400.000 Zuschauer zu erreichen, vielleicht 500.000, aber mehr waren es nicht. Also die technische Reichweite, davon hat ja auch nicht jeder RTL geguckt. Aber ich bin dann da mal hingefahren, um mir das anzugucken und ich weiß es noch wie heute, ich komme in den Redaktionsraum der News rein und es waren 6, 7 Leute, die saßen auf vielleicht, keine Ahnung, 30 Quadratmeter. Und Hans Meiser, der berühmte Hans Meiser, stand auf einem Tisch, auf dem Tisch stand er und er hielt eine flammende Rede, warum denn die Moderatoren noch nicht mal Parkplätze. Das war so meine erste Begegnung mit RTL Plus, so hieß das ja damals. Und ich muss aber gestehen, dass ich mich dann da sehr schnell verliebt habe in den Sender, weil das war so unbeschwert alles. Es gab im Grunde genommen keine Stars. Jeder hat in etwa Geld verdient. Wenn Fehler passiert sind, dann hat man die nicht an die große Glocke gehängt. Man wurde nicht beschimpft. Es gab ja auch kein Internet und so weiter. Also das war eine wunderbar unbeschwerte Zeit. Wirklich großartig. Die schönste berufliche Zeit meines Lebens von 84 vielleicht bis, ja, ich sag mal, wenn es gut geht, noch bis 90, wenn es gut geht. Ja, das war die schönste Zeit.
Tja, im Laufe dieser Zeit haben wir uns dann kennengelernt, das dann jetzt nochmal hier gerne hinterlegt. Ich habe dir viel, viel zu verdanken, einer meiner Mentoren, einer, der gesagt hat, Mensch, komm, wir machen das und das. Und so kam es dann tatsächlich zu Anpfiff, wenn wir uns zurück, also natürlich auch unvergessen, ich weiß, mein erstes Anpfiffspiel weiß ich auch noch wie heute, das war mit dir im Kölner Stadion, der Spielbericht dauerte, keine Ahnung, gefühlte 8 Stunden und dann bist du aus dem Stadion rübergegangen und hast dich ins Studio gesetzt und dann mit Günter Netzer gesprochen. Du bist ja im Grunde genommen, also A, der Vorgänger, der Vorläufer von RAN und von einer moderneren und etwas anderen Sportberichterstattung und eben auch der Entdecker von Günter Netzer.
Ja, ich war der Entdecker von Günter Netzer im Fernsehen, weil wir gesagt haben, so, es war ja damals wirklich große Aufbruchsstimmung. Wir müssen das alles ein bisschen anders machen. Christian, du erinnerst dich tatsächlich mit einem gewissen Unbehagen daran. Wir haben dann solche Spiele wie, was war das, Köln gegen Uerdingen oder was hast du gesagt? Was war das erste Spiel, wo du dabei warst oder gegen Duisburg?
Köln gegen Uerdingen, das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass es Köln war. Ich meine auch, Köln dass es Uerdingen war, ja.
Ja, Uerdingen oder ja. Duisburg, bin mir nicht sicher. Aber ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass da wirklich 8.000 Zuschauer waren. 8.000 im Stadion. Daran kann ich mich absolut erinnern. Und unser großer Fehler war damals, dass wir gesagt haben, so, wir machen alles jetzt größer und die Leute sollen mehr Bundesliga-Fußball bekommen. Und dann haben wir einen Spielbericht von einer Länge von 20 Minuten darüber gemacht. Aber ich glaube, es ging 1-0 oder 1-1 aus. War ein grauenhaftes Fußballspiel. Das hätte vielleicht 4 Minuten vertragen, aber als unser Ansinnen und um auf Netzer zurückzukommen, ja, wir wollten ein bisschen was anders machen, haben natürlich auch vieles anders gemacht. Und dann war einer der Gedanken, dann holen wir uns Günter Netzer, der sitzt immer schön im Studio und gibt seine fachliche Expertise dazu ab. Das hat er auch getan. Aber es war längst nicht so, wie dann später mit Delling zusammen oder so. Wir mussten uns alle erstmal finden und das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Und wir haben in den ersten Monaten fiesesten Kritiken bekommen, die man sich überhaupt vorstellen kann, für das, was wir da gemacht haben. Weil es war eben halt mit vielen Fehlern behaftet. Niemand hatte Erfahrung. Wir waren eine junge Mannschaft, haben auch damals nicht große Leute gekauft, so wie das dann später üblich war. Die gab es ja auch eigentlich nicht. Und Netzer war damals sozusagen der einzige große, namhafte Einkauf. Und sonst haben wir auf die Leute gesetzt, die immer bei uns waren. Ob das ein Burkhard Weber war oder ein Michael Fahrt oder sogar ein Andreas Spellig durfte Fußball kommentieren. Und ich weiß nicht, wer da noch alles bei uns war. Du natürlich. Und ja, das war eine Mannschaft, die man in der Öffentlichkeit so natürlich nicht kannte. Und wenn ich dann da saß, mit meinen ja leicht lockigen Haaren, das war für viele Menschen auch irritierend, dass da jemand saß, der komplett anders war als Heribert Fassbender und Co. Und dass viele Leuten auch am Anfang schwer sich daran zu gewöhnen. Und dann, wie gesagt, ganz am Anfang war die Sendung, glaube ich, 4,5 Stunden lang oder sowas in der Größenordnung. Und das war natürlich alles viel zu viel. Aber wir haben uns dann so peu à peu aus diesem Loch da rausgekrochen. Ich weiß noch wirklich, nach der ersten Sendung, das war niederschmetternd, was wir da an bösen Kritiken abbekommen haben. Und ich bin heute noch heilfroh, dass es damals kein Internet gab. Aber es war schon schmerzhaft genug. Und dann haben wir so 3, 4, 5 Monate gebraucht. Und das werde ich nie vergessen. Es war ein Montagmorgen. Wir hatten montags immer unsere Konferenz, so um 10 Uhr. Da trafen sich alle Beteiligten für die zuletzt abgewickelte Sendung und für den nächsten Anpfiff-Auftritt. Und dann kam irgendjemand aus der Presseabteilung in unsere Konferenz und sagte, hier, die Gong oder Hör zu, eine der großen Programmzeitschriften damals, hat eine Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage bei 1.000 Leuten, die am Wochenende Sportschau, Sportstudio und Anpfiff geguckt haben. Und ihr seid die beliebteste Sendung. Und von da an war dann auch gut. Also wir haben einen ordentlichen Job gemacht mit den üblichen Ecken und Kanten, die jeder hat, der im Sportjournalismus arbeitet. Aber das Publikum hat uns akzeptiert und auch zum Teil, 100% kriegst du ja nie, zum Teil haben die uns auch sehr gemocht. Ja, so war das.
Und viele haben uns sogar geliebt. Also ich erinnere mich an Fußballspiele, die wir mit unserer Mannschaft ausgetragen haben, wo 25.000 Leute im Stadion waren, die uns zugejubelt haben.
Ja, daran erinnere ich mich ungern. Das war in Castrop-Rauxel, weil ich habe Fußball gespielt und gleichzeitig ein Mikrofon in der Hand gehabt, was schon eine blöde Idee war. Und dann war ich auch noch der Meinung, ich müsste 2 Elfmeter schießen, die beide vorbeigegangen sind. Und das ist natürlich dann staatstragend für alle Zeiten, wirst du an diese 2 Elfmeter erinnert. Aber es war lustig und darauf kam es an und wir haben immer für einen guten Zweck gespielt. Und in der Tat, wir haben das beworben bei uns im Programm und es kam wirklich, es war komplett ausverkauft. 25.000 Menschen nach Castrop-Rauxel und schauten diesen Dilettanten zu, wobei wir das natürlich als Show gemacht haben. Ich weiß, dass Andrea Jürgens noch gesungen hat und weiß der Teufel was. Es war sehr lustig. Ich habe das in sehr positiver Erinnerung, weil auch, keine Ahnung, 100.000 Mark für einen guten Zweck gespendet wurden. Und das Verrückteste war, wir sind auch noch auf die Idee gekommen, das live im Fernsehen zu übertragen. Das war allerdings für die Zuschauer eine Zumutung. Aber sie haben es geschaut, ja.
Tja, und damals, das war dann auch so die Entwicklung, böse Zungen behaupten, der Kommerzialisierung des Fußballs. Ich werde nie vergessen, ich war am Freitagabend in Kaiserslautern und ein ebenfalls leider auch schon verstorbener, großartiger Kollege Günther Peter Pluck kam zu mir und sagte, ach, dann ab nächste Saison arbeitslos. Und ich sagte, wieso? Ja, hast du nicht mitbekommen? Die Rechte sind ja weg. Ich werde es nie vergessen, so ein einschneidendes Erlebnis, zumal unser Chefredakteur am Tag zuvor noch gesagt hat, Freunde, alles wird gut und die Rechte bleiben, wir verlängern und wir machen alle super gemeinsam weiter. Und zack, einen Tag später standen wir alle dann vor dem Nichts in Gänsefüßchen. War das so der erste Tiefschlag?
Ja, aber da beginnt eigentlich die moderne Medienwelt, sage ich mal. Also ich war ja damals immer noch irgendwie direkt daran beteiligt, wenn es darum ging, auch Rechte zu sichern. Und in der Tat, die UFA verhandelte die ja damals für RTL, sah es ja lange Zeit ganz gut aus, bis dann eben halt die Kirchgruppe kam und sagte, so, wir legen nochmal 20 Millionen drauf. Und RTL dann gesagt hat, nee, das reicht, weil man kann mit Fußball direkt kein Geld verdienen, was ja auch stimmt. Und insofern war es rein unternehmerisch auch keine schlechte Entscheidung. Aber natürlich für uns als Mitarbeiter war es eine Katastrophe. Das ist natürlich wahr, was du sagst. Das tat weh und viele Leute haben sich danach umorientiert. Also Wilfried Mohren wurde Sportchef beim Mitteldeutschen Rundfunk. Michael Fahrt wurde dann aber auch war glaube ich auch in der gleichen Zeit, Sportchef bei Premiere, also viele von euch, sage ich jetzt mal, sind auch weich gefallen. Die haben dann gute und zum Teil, ich muss es so sagen, auch bessere Jobs bekommen als bei RTL.
Weich gefallen sicherlich, aber ich bin damals dann auch das erste Mal umgezogen. Ich bin direkt nach dem Volontariat bin ich direkt nach Köln gezogen, konnte mir nie vorstellen, wieder wegzugehen. Und dann waren die Rechte weg. Also bist du nach Hamburg gezogen, dann waren die Rechte wieder weg. Dann bist du nach München gezogen. Also damals fing ja wirklich tatsächlich alles an. Dann kam Premiere ja auch dazu. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich da auch die Chance hatte, dann weiterzumachen. Damals hatten wir nur ein Spiel, wenn man jetzt zurückdenkt, dann denkt man ja, da liegen Jahrtausende dazwischen. Also die Medienwelt hat sich ja ähnlich schnell entwickelt wie der Fußball. Hättest du jemals prophezeit, dass es dann irgendwann gibt es dann 5 Spiele da, 6 Spiele da und dann noch ein paar Spiele da?
Nein, nein. Ich sag ehrlich, so weit wäre ich nicht gegangen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass als wir anfingen, es eine große Diskussion gab, es gibt zu viel Fußball im Fernsehen. Und Helmut Grassoff, damals Manager bei Borussia Mönchengladbach, der war der festen Überzeugung, dass zu viel Fußball in den Medien dazu führen würde, dass die Leute nicht in die Stadien kommen würden. Ich habe immer gesagt, genau das Gegenteil wird eintreten für eine bestimmte Dekade. Dadurch, dass der Fußball, ich nenne das mal, etwas gläserner gemacht wurde. Es wurde auch unterhaltsamer darüber berichtet. Ja, man muss auch sagen, etwas glamouröser. Dadurch wird der Fußball definitiv gewinnen und es werden völlig neue Gruppen in die Stadien gehen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Also nochmals, 8.000 beim Eröffnungsspiel damals Köln gegen Uerdingen oder gegen Duisburg. Und das ist ja heute unvorstellbar, wenn wir jetzt im August wieder Bundesliga haben, dann spielt Köln zu Hause gegen Greuther Fürth und es werden 50, wenn es erlaubt ist, und es werden 50.000 Leute da sein. Das hat alles etwas damit zu tun, dass die Medien dieses Thema ja auch manchmal zu hoch gejazzt haben, das ist auch wahr, da wurde auch oder wird auch noch manchmal zu viel hineingedeutelt und das Ganze kriegt eine Wertigkeit, die sicherlich übertrieben ist, aber jetzt sage ich mal für Spieler, Manager und so weiter, sind ja rosige Zeiten damals angebrochen. Nicht unbedingt für die Vereine, das wissen wir ja alle. Aber Fußballspieler zu sein oder Manager zu sein eines Fußballers, ja, das ist schon sehr lukrativ geworden. Und dazu beigetragen haben natürlich all diese Mediengeschichten, die wir jetzt erwähnt haben.
Ja, dazu haben natürlich auch beigetragen, dass es Stars aus der Medienszene gab. Denken wir an den großartigen Johannes B. Kerner, der jetzt bei der Europameisterschaft für EM, also bei der EM für Magenta als Sportmoderator reüssierte. Denken wir an Reinhold Beckmann oder Jörg von Torra. Da sind ja auch viele, wobei Wonti war schon vorher berühmt, aber da sind ja, oder Kai Ebel, nehmen wir einfach nur unseren alten Kollegen Kai Ebel, den wir am Anfang beim Fußball mit durchgeschleppt haben. Was hat der dann für eine Karriere gemacht bei der Formel 1? Das waren ja auch fürs Fernsehen, waren es ja auch finanziell gesehen, so ehrlich müssen wir beide dann auch sein, waren es auch großartige Zeiten.
Ja, ich muss das immer ein bisschen relativieren. Ich habe eigentlich als Sportchef bei RTL, das sind für die heutigen Verhältnisse lächerliche Summen. Ich habe 10.000 D-Mark verdient. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Überhaupt nicht. Also nicht falsch verstehen. Aber, oder wenn du so ein Moderator warst, wie ich es mal ein paar Jahre war, die danach gekommen sind, die haben tatsächlich alle Hunderttausende oder gar Millionen verdient. Da war ich nie dabei. Das ist Pech oder Glück, ganz wie du willst. Aber es stimmt schon. Die Zeiten haben sich geändert. Ich will mich auch überhaupt nicht beklagen. Ich habe immer ausreichend verdient und mehr als andere Menschen. Und das mit einer Tätigkeit, die man einfach als privilegiert bezeichnen muss. Also insofern will ich mich überhaupt nicht darüber erheben. Aber jetzt kommt trotzdem ein vielleicht merkwürdiger Satz von mir. Wenn ich heute, Gott bewahre, dass das passiert, irgendwo noch mal Sportchef wäre, ich würde, egal, also nichts gegen die Qualität eines Johannes B. Kerner oder die Qualität eines XY, ich will jetzt keine weiteren Namen nennen, ich würde diese Leute nicht zu diesen Preisen einkaufen, die heute zum Teil bezahlt werden. Ich würde versuchen, und bitte gib mir 3 Monate oder ein halbes Jahr, es gibt so viele junge Menschen da draußen, die diesen Beruf und in diese Tätigkeit rein wollen. Und ich schwöre dir, ich finde innerhalb von ein paar Monaten Menschen, die ähnlich gut moderieren und kommentieren wie ein, jetzt bleibe ich einfach bei dem Beispiel, Johannes B. Kerner. Und ich glaube auch nach wie vor und unverändert nicht, dass wir, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, auch nur einen Zuschauer mehr anlocken, naja, vielleicht der eine oder andere, 2, 3, aber mehr auch nicht, weil wir kommentieren oder moderieren. Es ist die Sache, die funktioniert. Das ist übrigens im Fernsehen genauso im Showbereich. Eine Sendung wie Wer wird Millionär? Die als Moderator zu bekommen, ist ein Geschenk. Jetzt hat Günther Jauch das absolut Maximale aus dieser Sendung herausgeholt. Und der könnte auch nie wieder ersetzt werden. Das kann kein anderer. Aber ich sage immer, das Format ist wichtiger als der Moderator. Der muss dann passen. Und beim Sport ist es meines Erachtens nach relativ leicht, ich darf das gar nicht so laut sagen, Leute zu ersetzen. Und deswegen, wenn zu mir als Sportchef jemand kommen würde, mit einem Manager sozusagen im Schlepptau, egal ob Kommentator oder Moderator, und würde sagen, wir verhandeln jetzt meinen Vertrag hier mit dem Manager, ich würde es nicht machen. Weil ich weiß ja, dass ich dann automatisch 20-25% mehr bezahle. Und ich glaube, das ist nicht nötig. Aber das ist jetzt schon, ja, sehr tief in die Sache gehend.
Aber das ist ja genau der Sinn hier bei Media and Sports. Genau darüber wollen wir ja auch reden. Und wir werden dann im Verlaufe, wenn ihr dann seht, wie die Serie weiter anwächst, zum Beispiel eben auch mit den jungen Kollegen Daniel Herzog von The Zone sprechen, die halt eben unter ganz anderen Voraussetzungen angefangen haben und die sicherlich auch finanziell anders jetzt da reingehen als die ganz Großen. Ansonsten stimme ich dir einmal mehr zu.
Und ja, wobei, wenn jetzt, also aber das ist ja genau das Problem in dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, unter welchen vertraglichen Bedingungen die Leute arbeiten. Aber wenn jetzt jemand eine Festanstellung bekommt und ich sage jetzt mal eine Summe, die für viele wahrscheinlich auch noch gigantisch hoch ist, und da bekommt einer 5.000 oder 6.000 Euro in einer Festanstellung, dann ist das verdammt viel Geld Und soll sich jeder glücklich preisen, wenn er das hat. Die jungen Leute, das muss man aber auch klar sagen, das ist ja heute weitgehend alles auf freie Mitarbeit ausgerichtet. Und da kriegst du dann eben halt nicht mehr die Summen von früher. Aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn du bei diesen Netflix-Sendern arbeitest, ich nenne das mal so, da kannst du dann vielleicht 20 Spiele im Monat 300 Euro machen, dann kommst du auch auf 6.000 Euro. Also da kann man auch immer noch gutes Geld verdienen. Aber das ist jetzt fast philosophisch.
Nach der schönsten Werbeansage kommt jetzt ein Cliffhanger. Worüber reden wir gleich? Du bist dran.
Über was wir gleich reden?
Ja.
Ist das eine Frage an mich?
Du sollst jetzt einen Cliffhanger machen, dass die Leute auch
dranbleiben.
Beim nächsten Teil dranbleiben. Teil 1 haben wir über Udo Jürgens gesprochen. Teil 2 haben wir über Andrea Jürgens gesprochen. Ich bin gespannt, über welchen Jürgens wir gleich reden.
Ja, wir könnten über Andrea Berg reden. Mit der habe ich auch mal zusammen gesungen. Aber es muss nicht sein. Könnten wir aber.
Andrea Berg. Können wir drüber sprechen, müssen wir aber nicht drüber sprechen. Was ich euch allen sage, ich habe einen wunderbaren Klingelton. Jeder bei mir kriegt so seinen eigenen Klingelton. Und Uli hat natürlich den, und ich kann an keinem Girl vorübergehen. Schlager, das besprechen wir dann mal ein andermal, als Uli gesungen hat, als Uli Mario.
Ja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Jetzt habe ich so einen Cliffhanger aufgebaut mit Andrea Berg, du. Die hat eigentlich ihre Karriere auch mir zu verdanken, weil ihr erster Nummer 1-Hit in der ZDF-Hitparade ist kein Scherz, hat sie mit mir gemeinsam gesungen. So, an der Stelle können wir das Thema jetzt auch beenden.
Aber nein, jetzt will ich es natürlich auch wissen.
Ja, es ist einfach Fakt, dass das ungefähr 25 Jahre her ist. Da habe ich mal an so einem Benefits-Gesangswettbewerb teilgenommen. Und da wurde mir dann Andrea Berg zugeteilt, die aber damals wirklich noch keiner kannte. Und wir sangen das wunderbare Lied Steigt wieder auf. Und sie war meine Duettpartnerin. Und das war wirklich ihr erster Nummer 1-Hit in der ZDF-Hitparade. So, aber damit ist auch, glaube ich, alles dazu gesagt.
Und sie kennt dich noch.
Das ist eine interessante Frage. Sie hatte dann später einen Uli geheiratet, Uli Färber, also einen aus der Fußballszene. Ich glaube schon, dass wir uns wiedererkennen würden. Also ich meine, wenn sie jetzt so, jetzt ist es uncharmant, ungeschminkt irgendwo über die Straße geht, ist sie wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres zu erkennen, was ein großer Vorteil sein kann. Aber wenn sie mir in ihren wunderbaren Bühnenoutfit entgegenkäme, ja, ich glaube schon, dass wir uns erkennen würden. Also ich sie jedenfalls.
Und sie trägt deine Frisur auf. Wann hast du
das noch.
Wann hast du dich von der Frisur getrennt und wann gab es dann die Trennung von RTL?
Also die Frisur ist ja im Grunde genommen, also wenn auch in einer Leitfassung, ist sie ja immer noch vorhanden, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Wollte heute zum Friseur gehen, die haben ihn nicht reingelassen. Also da sind die Locken ja dann wieder da. Also im Grunde genommen ist die Frisur nicht weg, sie ist nur kürzer. Ja, wann habe ich RTL verlassen? Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Ich habe ja eine wunderbare Zeit da gehabt und ich habe auch mal einige Jahre gehabt, wo die mich behandelt haben wie, ja, ich habe ein gutes Monatsgehalt bekommen und musste eigentlich nicht dafür arbeiten. Und irgendwann ist es mal jemandem aufgefallen und dann kam mal jemand und sagte, hör mal, du arbeitest ja hier nur 4 Tage und du hast ein exorbitantes Monatsgehalt, das kann ja alles nicht sein. Da müssen wir mal was dran ändern. Ich sage, ja, was wollt ihr denn ändern? Ja, wir müssen den Vertrag auflösen. Sag ich, gut, dann machen wir das. Dann zahlt ihr nochmal eine nette Abfindung, was wir auch getan haben. Und dann war es das. Dann hatten wir eine wunderschöne Zeit zusammen gehabt. Und ich bin ja dann witzigerweise trotzdem immer mal wieder bei RTL wenigstens kurzfristig aufgetaucht mit irgendwas. Aber es war dann die große Trennung. Aber ich gestehe, dass mir das damals sehr wehgetan hat, weil das wäre auch anders gegangen, sage ich mal so. Man hätte da auch noch intensiver zusammenarbeiten können. Aber was soll's, es ist, wie es ist, et küt wie et küt. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kannst du eigentlich auch noch ein bisschen bei damals Premiere arbeiten. Und Benno Neumüller, der ja auch mal in meiner Redaktion war, in der Anpfiff-Redaktion, den habe ich dann mal kontaktiert und irgendwann haben sie gesagt, naja gut, dann nehmen wir den Alten noch ein bisschen in der zweiten Liga, kannst ein paar Interviews machen. Wir hatten dann noch mal eine tolle Zeit mit Esther Sedlacek, als wir diese Mein Stadion-Sendung gemacht haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wirklich. Ich habe 4 oder 5 Jahre lang nochmal die Wimbledon-Moderation gemacht. Das war wirklich die Erfüllung eines Traumes. Das kann ich nicht anders darstellen. Also insofern kann ich mich nicht darüber beklagen, was danach passiert ist. Und erstaunlicherweise bin ich ja immer noch da.
Hashtag Media and Sports, Ausgabe 1 mit eben genau Esther Sedlacek. Könnt ihr natürlich gerne oder solltet ihr, falls ihr es noch nicht gehört habt, unbedingt und zwingend mal reinhören. Und jetzt ist es ja sogar so, dass während andere bei Sky, wir haben das gesehen, wer da alles weggegangen ist als Interviewer, zum Beispiel auch als Kommentator, nehmen wir nur Ecki Häuser beispielsweise, das kam vor einiger Zeit dann auch noch, dass der weg ist und so weiter und so fort. Viele Verträge wurden nicht verlängert und man hat gesagt, Mensch, mit Uli wollen wir verlängern. Wie sehr hat dich das erfüllt mit Freude und auch wenn wir jetzt die Social-Media-Aktivitäten sehen, es gibt für dich nur Blumen, und zwar ohne Dornen.
Naja, also nur Blumen wäre auch langweilig, also das stimmt ja auch nicht. Also gibt auch eine Menge Leute, die die Art und Weise, wie ich es mache, nicht mögen. Aber das ist vollkommen in Ordnung und ich glaube, damit müssen wir alle leben, die wir in diesem Beruf tätig sind, dass man Zustimmung und auch gelegentlich stärkere Abneigung zu spüren bekommt. Nein, ich glaube, das ist so eine Mischung. A, weil ich ein ganz klein wenig anders agiere als viele andere meiner Kollegen, die da Interviews führen. Und zweitens, das hört sich jetzt doof an, aber ich bin auch nicht der teuerste in dieser gesamten Gilde. Das alles spielt eine Rolle und Sky hat natürlich auch weniger Rechte als in den Jahren zuvor. Also, dass die was ändern mussten, war klar. Aber ich gebe zu, ich war schon überrascht, dass ich dann noch mal ein bisschen da mitspielen darf, mitmachen darf. Das ist schon eine große Freude.
Also, mir geht's ja, oder ich habe mich irgendwann, als ich für die DFL Interviews gemacht habe, Sebastian Rode vorgestellt. Da sagt er zu mir, bist du verrückt, du musst dich mir nicht vorstellen. Ich habe mit meinem Papa immer samstags auf dem Sofa gesessen, immer Topspiel der Woche geguckt. Ich kenne dich doch. Dann überlegst du ja schon mal kurz, okay, das wird dir im Zweifel noch häufiger passieren. Wie viel profitierst du davon und wie sehr freut dich das, wenn jetzt zum Beispiel der ehemalige Werder-Trainer Florian Kohfeldt ein Autogramm haben möchte für die Familie?
Ja, aber der wollte ja ein Autogramm für seine Kinder haben, weil ich ja so ganz nebenbei auch eine Menge Kinderhörspiele spreche, also unter anderem die Teufelskicker. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen, aber das war lustig gewesen. Ja, das stimmt. Ja, wenn das, also das ist eigentlich meine größte Freude, wenn jemand kommt und sagt, ich kenne deine Kinderbücher oder meine Kinder hören die Teufelskicker, darüber freue ich mich wirklich ungemein. Und gelegentlich, aber das ist gar nicht so oft, kommt es dann auch vor, dass da ältere, ja mittlerweile ältere Fußballer stehen und sagen, ja, ich kenne dich natürlich seit 35 Jahren, das ist klar, wenn man so lange in diesem Bereich arbeitet. Und das ist manchmal Vorteil, manchmal Nachteil. Ich glaube, das ist so eine 50-50-Situation. Aber es freut mich, wenn Leute sich erinnern an irgendwelche Momente aus all diesen vielen Jahren. Ich habe das dann oft vergessen und muss dann in meinem Gedächtnis kramen, wie war denn das nochmal? Und das ist gerade jetzt in diesen Tagen, ich weiß gar nicht warum und wieso und weshalb, schicken mir Leute hier Fotos da mit Norbert Blüm zum Beispiel. Also das finde ich ganz toll, wenn sowas dann auftaucht, weil ich hatte das komplett vergessen, dass ich mit dem am Spielfeldrand stand und dann ist es mir wieder eingefallen, was für ein wunderbarer Mensch der war. Ich will jetzt nicht über Politik sprechen, sondern über den Menschen und das war wunderbar entspannend und das ist auch das Glück dieses Berufes, Menschen kennengelernt zu haben, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Hans-Joachim Kuhlenkampf war einer meiner großen Bekanntschaften in der Wimbledon-Zeit. Sir Peter Ustinov, der war 14 Tage lang an meiner Seite oder umgekehrt ich an seiner Seite. Und ich habe in den 14 Tagen, ich glaube, mehr gelernt als in 9 Jahren Volksschule, über die wir gesprochen haben. Also ein großartiger Mensch, ein Humanist, einer der eine Allgemeinbildung hatte, das war unfassbar. Aber das ist das Glück dieses Berufes und du hast das gerade ja auch schon so halbwegs zum Ausdruck gebracht, dass man Menschen kennengelernt hat, von denen man dann auch nochmal profitieren konnte, aber nicht im Sinne, dass man dann Geld verdient hat, sondern dass die einem was beigebracht haben, dass die einem was gezeigt haben oder dass sie einem eine Haltung vermittelt haben. Das ist ganz wichtig.
Du hast sie gerade schon angesprochen, die Hörbücher. Also wir sind dann jetzt tatsächlich in der Gegenwart eines jung 68ers angekommen. Du machst Hörbücher, zum Beispiel die Teufelskicker. Ich durfte für dich auch schon mal ein Hörbuch machen, das erste und einzige Hörbuch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 2010. Was machst du eigentlich nicht? Oder andersrum, zähl mal auf, was du alles machst.
Ach, das sind alles Dinge. Also ich habe irgendwann mal beschlossen, und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht überheblich, für den einen oder anderen vielleicht auch dumm, ich habe irgendwann mal den Satz geprägt, nur Fußball macht doof. Und dann habe ich beschlossen, nicht falsch verstehen diesen Satz. Also Fußball hat mir viel geholfen im Leben und für viele Menschen ist es auch vielleicht sogar der Inbegriff des Lebens, aber das sollte es eigentlich nicht sein. Fußball ist interessant, ist spannend, ist auch wissenschaftlicher geworden, aber wenn ich zum Beispiel der Manager eines Fußballprofis wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass er auch mal ein Museum von innen kennenlernt, dass er vielleicht mal ein Buch liest und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt sehr abgehoben. Aber für mich stand irgendwann mal fest, ich will noch ein paar andere Dinge machen. Und dann habe ich eine Firma gegründet, die Hörbücher produziert hat. Christian hat dann auch für uns eins gemacht. Leider ist das finanziell ziemlich ein Desaster geworden, aber egal. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren noch mal einen Verlag eröffnet, also einen ganz normalen Buchverlag, heißt L100. Haben jetzt, glaube ich, das 10. Buch veröffentlicht. Und das will ich natürlich noch weit bis ins Alter hinein machen. Und ich habe so das Gefühl, das kann man auch lange machen. Ich gehe auf Vorlesereisen, auch bevorzugt zusammen mit Wolfgang Bosbach, dem Politiker, weil wir zusammen ein Buch gemacht haben, 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Also das sind so die Dinge, die ich jetzt auch noch mache im Moment. Und wie gesagt, das ist ein 68-Jähriger, der hier spricht. Der sollte nicht zu weit nach vorne planen, aber immer mal wieder was anschieben, solange es geht, das macht mir schon Freude.
Gibt es irgendwelche Dinge, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne mal machen würdest? Also ich habe ja jetzt selbst während der Europameisterschaft wurde das gute alte Spiel wiederbelebt. Vor Anpfiff gab es ja schon mal Finale bei RTL, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Es war so eine Sport-Sonntagabendsendung, eine Mischung aus aktuellem Sportstudio. Es war wunderbar. Ich durfte auch Beiträge machen. Da gab es das Torstoppspiel. Das gab es jetzt während der Europameisterschaft ja auch wieder für ein Schlagerradio. Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch machen möchtest oder was du noch nie gemacht hast?
Ach, es gibt so viel, was ich vielleicht noch gerne machen möchte. Aber die Betonung liegt auf möchte und nicht will. Also ich würde sehr gerne eine politische Talkshow machen, hört sich vielleicht vermessen an. Würde mich gerne mit einem Menschen, das muss jetzt aber kein Politiker sein, an den Rhein-Herne-Kanal setzen. Ich möchte mich nicht explizit auf den Menschen vorbereiten, egal wer das ist, sagen wir jetzt mal Horst Rubesch, weil er gerne angelt. Wir setzen uns an den Rhein-Herne-Kanal und die erste Frage wäre, wie geht's? Und dann möchte ich, dass ich daraus ein 60-minütiges Gespräch entwickelt. Ich betone kein Interview. Sowas würde ich sehr gerne machen, um ja auch mich selbst noch ein bisschen weiterzubringen in solchen Gesprächen, aber auch um vielleicht ein anderes Format nochmal aufzubauen. Aber das ist ja schwer in unserer Zeit. Die Menschen hören ja leider immer weniger zu. Ich bin überrascht, wie erfolgreich Podcasts sind. Das ist eigentlich ein bisschen gegen den Trend, freut mich auch. Aber man weiß auch, die meisten Leute hören die Podcasts irgendwo so nebenbei, währenddessen das, was ich da machen will oder gerne machen möchte, jetzt habe ich doch will gesagt, das erfordert schon eine hohe Konzentration und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das hat unsere Gesellschaft so ein bisschen verlernt.
Ich hoffe mal, dass jetzt bei dem Podcast hier und auch bei Books and Sports die Leute schon aufmerksam zuhören. Also gerade jetzt auch heute und gerade auch bei Media and Sports ist ja so auch der Ansatz, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und auch vielleicht den jungen Leuten noch ein bisschen was mitzugeben. Und natürlich geht das dann auch durchaus mal beim Bügeln zu hören. Ich finde dieses Medium Podcast faszinierend. Du hast auch noch deinen eigenen Podcast. Darüber möchte ich natürlich dann zum Ende auch noch sprechen. Warum Warum du auch? Also ich ja auch.
Ja, ich bin ja schon bei Folge 680 oder sowas und habe das irgendwann mal angefangen und der Titel sagt dann auch schon viel über das, was ich da mache. Das heißt Herz, Seele, Ball und ich mache das tatsächlich jeden Tag in unterschiedlicher Länge. Meistens sind es aber nur so 5-6 Minuten. Ich suche mir irgendwas raus, was ich so im Laufe des Tages gesehen habe, was mir vielleicht positiv, vielleicht negativ aufgefallen ist. Sag da meine Meinung zu, ob die dann immer richtig oder auch manchmal falsch ist. Ist mir eigentlich egal. Ich sag eben halt da meine Meinung und dann kann man das hören. Aber das ist, du hast es ja richtig formuliert, das Schöne am Podcast. Du musst gar nichts. Du kannst es beim Bügel hören. Du kannst es auch vergessen. Du kannst es im Auto mal irgendwann hören. Und wer es mag, der mag es. Und nochmals, ich glaube, es gibt Tausende von Podcasts mittlerweile. Und wer jetzt, viele Leute glauben ja, boah, da verdienen die Geld mit. Ja. Nein, das ist wirklich so ein bisschen, ja, dann doch noch Leidenschaft und Lust am Hörfunk dann auch wieder. Jetzt schließt sich vielleicht der Kreis zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, weil Podcast ist natürlich nichts anderes als Hörfunk mit anderen Mitteln. Und ich bin ja so ein alter Radio-Heini. Insofern gefällt mir das sehr gut, das machen zu können. Und wie gesagt, solange es geht, werde ich das noch täglich machen. Ist immer lustig, wenn man so die Rückmeldungen kriegt. Das gestern oder vorgestern schrieb mir noch einer, alle 681 Folgen gehört, habe ich nur gesagt, mein Beileid. Aber gut, ist ja schön, wenn das einer gemacht hat.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Mir geht es nicht anders bei dem Podcast. Natürlich verdienst du damit kein Geld, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Und ich sage immer zu meiner Freundin, du, dann mache ich lieber Podcast und sitze den ganzen Tag vor Podcast, anstatt Pornhub zu gucken. Ist doch dann auch was Sinnvolleres, was wir hier machen,
dann
oder?
Vielleicht auch eine Altersfrage, aber da lasse ich mich jetzt nicht weiter drauf ein.
Ja. Guck mal, haben wir den nächsten Cliffhanger. Uli, haben wir irgendwas vergessen? Habe ich eine Frage vergessen, die du dir selber hättest gestellt?
Ach ja, es gibt so viele Fragen eigentlich. Das ist ja das Schöne am Leben, dass man sich selbst ständig auch hinterfragen sollte. Und ich stelle mir oft die Frage, das hört sich komisch an, wo war ich gemein, wo war ich vielleicht schlecht, wo war ich vielleicht egoistisch, aber das sind alles Fragen, Christian, die nur ich mir selber beantworten kann und auch manchmal muss. Aber ich finde, das ist so ganz wichtig, dass man sich selbst immer mal wieder hinterfragt. Und ich glaube, das tue ich auch gelegentlich, ob das dann immer erfolgreich ist für meine Weiterentwicklung. Weil jetzt Achtung, jetzt kommen wir wirklich gleich zum Schlusssatz. Auch mit 68 Jahren, es gibt noch so unendlich viel zu entdecken. Und so viel anders zu machen und vielleicht auch so vieles richtiger zu machen, sodass das vielleicht der Satz ist, der über allem steht. Wie ist das Leben? Schön.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.